ihr Lieben, ich bin hier heute mit Janina und ich habe Janina kennengelernt. Wann war das? Letztes Jahr irgendwann? Da habe ich sie über die Hebammenpraxis kennengelernt, in der ich gerade arbeite. Und Janina, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist?
Ja, hi, ich bin Janina Höfling und ich bin eine Doula. Das heißt, ich begleite Frauen und Familien vor, während und nach der Geburt. Dazu bin ich noch Yoga-Trainerin für Schwangeren-Yoga, Mama-Baby-Yoga und Postnatal-Yoga, also Rückbildungs-Yoga. Und dazu bin ich noch Stimm- und Sprechtrainerin.
Eine ganze Menge.
Eine ganze Menge. Genau, ich habe selber 3 Kinder. Die sind, oh Gott, wie alt sind die jetzt alle? 3, 6 und 8 Jahre. Ja, die haben gerade alle Geburtstag, deswegen muss ich jetzt gerade kurz schneiden.
Naja, bei so vielen Kindern muss man auch überlegen.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich bin 36 Jahre alt.
Ich habe Janina darüber kennengelernt, dass ich in ihren Geburtsvorbereitungskursen saß und ich mich mit ihr über ihre Geburten unterhalten habe und alles darüber wissen wollte. Und wir uns ganz viel ausgetauscht haben und darüber sprechen wir ja auch heute. Ich stelle hier in meinem Podcast immer am Anfang meine Bedeutungsfragen. Was bedeutet für dich Frau sein?
Frau sein bedeutet für mich oder hat seine Bedeutung so richtig gewonnen, seitdem ich Mama bin. Davor war es auch ein Thema, aber nicht in dieser tiefen, tiefen Form. Ich glaube, durch eine Geburt spürt man nochmal ganz andere Kräfte in sich tatsächlich. Und da ist mir das erst so richtig bewusst geworden, diese tiefe Urweisheit, die ich als Frau gespürt habe, ist mir da, ja, es ist da einfach wirklich ans Licht gekommen für mich. Und das habe ich seitdem immer wieder gespürt, dass in mir dieses Frausein, diese Weiblichkeit manchmal wie zu pulsieren scheint und dass dadurch ich einfach mehr Kraft tatsächlich habe. Also ich fühle mich stärker, kräftiger, mutiger, seitdem ich das richtig wahrgenommen habe. Deswegen ist Frausein für mich ja gewachsen tatsächlich in den letzten Jahren, aus dem ich ganz, ganz viel Stärke gezogen habe für mich.
Und was bedeutet für dich Mama sein?
Ganz viel. Ganz, ganz viel tatsächlich. Eine Riesenweite an Emotionen erstmal. Ja. Mhm. Mit den Kindern, für die Kinder. Mama sein bedeutet für mich, meine Familie zu schützen, für sie da zu sein. Im besten Fall mit Geduld und Gelassenheit. Klappt nicht immer, aber ich versuche es. Es ist eine Mischung aus stark sein in bestimmten Momenten und dann wieder ganz weich sein.
Mhm.
Es ist tiefste Liebe, also eine so tiefe Liebe tatsächlich, wie man sie, glaube ich, tatsächlich nur empfinden kann, wenn man Kinder hat. Ich glaube, es ist mir nicht zu vergleichen. Mutter sein, Mama sein ist für mich ja ein Riesenwechselspiel tatsächlich die ganze Zeit. Aus müde sein, hellwach sein, aus spielen, aus Disziplin haben. Genau, also ich glaube, dieses Wechselspiel oder diese Balance trifft es ganz gut, was Mamas für mich auf jeden Fall ausmacht. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt wie Mama sein.
Mhm.
Also während ich jetzt Mama bin, habe ich, glaube ich, das höchste Maß an Wachstum tatsächlich erfahren durch meine Kinder. Die bringen mir jeden Tag was Neues bei, über sich, über die Welt und vor allem über mich tatsächlich. Ich lerne jeden Tag Neues über mich und das ist riesig spannend. Also Mama sein ist ein wahres Abenteuer tatsächlich.
Aber voll schön, dass du das siehst, dass du etwas von deinen Kindern lernst, weil es ist so was, was ich in den älteren Generationen manchmal so sehe, dieses, dass Kinder nur von ihren Eltern lernen.
Mhm. Oh ja.
Und ich finde es total schön, dass wir jetzt gerade auch so ein bisschen dahin kommen, dass Eltern wieder von ihren Kindern lernen.
Absolut, so. Ja. Wenn sie sich dafür öffnen, können sie, glaube ich, eine Menge lernen tatsächlich.
Ja.
Es geht ja nicht nur immer darum, dass man dass man das Neueste aus der Biologie lernt oder sowas, sondern es geht ja eben ganz viel auch um, ja, was lerne ich über Emotionen, was lerne ich über Zwischenmenschliches. Kinder stellen kluge Fragen.
Ja,
Und es ist immer
total.
wieder spannend, da reinzuhören, die Gedankengänge mitzubekommen von diesen kleinen, noch ganz frischen Wesen.
Ja, und was mich berührt hat bei Kindern, und das ist auch so ein bisschen das, was mich motiviert, neue Dinge zu lernen, ist, wenn in meinen Rückbildungskursen, wenn ich den ersten und den zweiten mache, dann sind die Frauen 16 Wochen mit mir zusammen und in der Zeit entwickeln sich Kinder ja extrem.
Ja,
Und wenn du dann merkst, wie die sich dann anfangen, auf den Bauch zu drehen, wie manche dann anfangen zu krabbeln, und du siehst die Entwicklung und du siehst, wie sie es immer und immer wieder probieren, wie frustriert sie irgendwann sind, und wenn sie über diesen Punkt hinaus sind, dann klappt es auf einmal. Und ich habe mir neulich gedacht, irgendwie als Erwachsene denkt man immer, man müsste immer direkt alles können. Und ich habe so oft diese Kinder vor Augen und denke mir so, die müssen es auch immer und immer und immer wieder machen. Und wir Erwachsenen, wir sind dann da und denken so, ja, du schaffst es gleich, du schaffst es gleich. Du siehst ja manchmal, wie Mamas ihre Kinder richtig anfeuern, ne? Und ich mir denke, ja, warum macht man das eigentlich als Erwachsene nicht mehr und hat da diese, ne, dieses Feuer auch in sich und denkt sich so, nochmal und nochmal, bis man es kann. So, ne?
Ja, absolut.
Und
Ich gebe
das
dir das so recht.
fand ich neulich so, ja, so schön zu sehen, weil ich auch ganz viel gerade in meiner Selbstständigkeit irgendwie zum ersten Mal mache und da auch mega ungeduldig mit mir bin und mir so denke, ja, man sieht es eigentlich bei Kindern. Ne, da denken wir immer, ja, es ist normal, aber es ist immer normal, wenn du etwas Neues lernst, dass du es öfter machen musst, so, ne? Und deshalb, also das fand ich für mich gerade, als ich diese Kinder so beobachtet habe, habe ich so viel gelernt. Das
Ach,
war echt
wundervoll.
mega, mega schön.
Ja, das ist es tatsächlich. Das meine ich auch damit, dieses den Kindern dabei zuschauen, wie man das Leben auch sehen kann.
Ja.
Also Fehler als den nächsten Fortschritt sehen. Fehler als etwas, woraus man halt wieder was Neues lernen kann, sehen. Oder auch einfach die Welt mit diesen offenen,
Ja.
neugierigen Augen sehen. Ich musste immer an Momo denken. Die jedem Menschen so begegnet, als hätte wie ein unbeschriebenes Blatt tatsächlich, als hätte sie noch keine Ahnung von der Welt und
Ja.
jedem Menschen deswegen auf diese ganz, ganz offene Weise zuhört. Und da denke ich mir, das ist genau diese offene, neugierige Art, finde ich, mit der man, wenn man damit durchs Leben geht, damit kann man, glaube ich, das meiste lernen tatsächlich.
Ja.
Ja, wenn man nicht davon ausgeht, dass man schon alles weiß, schon alles kann.
Was bedeutet für dich Dula sein?
Doula sein ist für mich ja tatsächlich so eine, also tatsächlich fühlt es sich wie meine Berufung an. Ich habe früher nie darüber nachgedacht, mit Frauen zu ihrer Geburt, während ihrer Geburt, wie auch immer, zu arbeiten. Das war nie in meinem Kopf tatsächlich drin. Und jetzt, wenn ich mit den Frauen zusammen arbeite, spüre ich, ich bin jedes Mal in so einem Flow plötzlich drin. Ich muss gar nicht mehr aktiv denken, sondern mein ganzer Körper, meine Seele machen einfach und connecten sich mit den Frauen. Und das ist für mich mit der schönste Moment tatsächlich, diese Connection zu haben, plötzlich zu einer Frau, um mit ihr zusammen, ja, diese Geburtsreise anzugehen. Doulas. Oder ich arbeite auf jeden Fall so, dass ich ja meistens in der Schwangerschaft erstmal begleite. Das ist so das Typische. Eine Frau ruft mich ja an und fragt, ob ich sie begleiten kann. Und dann treffen wir uns meistens 3, 4 Mal vor der Geburt, manchmal auch ein bisschen öfter, wenn die Frau das möchte. Der Mann kommt meistens noch dazu für 1, 2 Termine und wir schauen erstmal, was braucht die Frau, was möchte die Frau, was wünscht sie sich oder auch welche Ängste hat sie tatsächlich. Vielleicht hat sie ein Trauma von einer anderen Geburt oder was auch immer, was vielleicht noch vorher bearbeitet werden muss. Und dann gehen wir das an, dann gucken wir da ganz genau hin, wie können wir diese Zeit vor der Geburt so gestalten, dass sie sich innerlich, seelisch gut vorbereitet fühlt. Also ich meine damit jetzt gar nicht, dass sie irgendwie einen perfekten Plan hat oder so, sondern einfach, dass sie sich innerlich gut vorbereitet fühlt, dass sie sich mental gut aufgestellt fühlt. Und dann, wenn es dann zur Geburt geht, dann rufen mich die Paare meistens an zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn sie der Meinung sind, jetzt möchten sie gerne, dass ich dabei bin. Und dann komme ich vorbei und begleite sie halt, ja, bis das Baby da ist und auch die Zeit danach meistens. Was ein unfassbarer Moment ist, ja. Ich komme zu denen meistens nach Hause erstmal und wir gucken, was gerade anliegt. Also ich hatte jetzt schon alles von es ist direkt schon richtig kräftig mit, wir kreisen das Becken und tönen zusammen, bis hin zu, auch ist noch alles so entspannt, dass wir erstmal frühstücken gehen. Also ich hatte wirklich schon alles dabei tatsächlich. Sehr, sehr unterschiedlich, was einen dann so erwartet. Und wenn es dann natürlich in Richtung das Baby kommt, jetzt wirklich geht, es ist eine unglaublich intensive Erfahrung, das mit den Frauen, mit den Paaren zusammen erleben zu dürfen, ist ein Geschenk, ein absolutes Geschenk. Also ich freue mich so sehr, dabei sein zu dürfen, sie unterstützen zu können. Und die Aufgabe der Doula ist es ja nicht, den Weg vorauszugehen, also ihnen zu sagen, so, jetzt musst du das und das tun und jetzt musst du das und das tun. Das ist nicht die Aufgabe der Doula, sondern es ist zu spüren, was die Frau jetzt gerade braucht und möchte und genau danach zu gehen, also wirklich nach ihren Bedürfnissen zu handeln, nach ihrem eigenen ganz individuellen Weg zu handeln, ohne ihr großartig was vorzugeben. Das ist so das, was eine Doula hauptsächlich macht, das, was ich mache. Da versuche ich mich ganz doll in die Frau reinzuversetzen. Die Gespräche davor helfen natürlich, ne? Man spürt ja dann schon, okay, in welche Richtung geht das eher, in welche Richtung tickt diese Frau, dieser ganz individuelle Mensch hier gerade, der vor mir sitzt. Und dann während der Geburt weiß man am meisten schon ganz gut, okay, das braucht sie jetzt gerade wirklich, das braucht sie eher nicht. Und man kann sie da dann ganz gut unterstützen. Und natürlich auch den Partner unterstützen, der auch ganz oft Unterstützung braucht. Also gehört auch zu den Aufgaben der Doula dazu, dass sie für den Partner da ist oder für die Partnerin da ist, die ihm ein bisschen manchmal an die Hand nimmt, ihm gut zusprechen. Ja, genau, dafür ein gutes Klima sorgen quasi. Genau.
Ja,
in der
gut.
Zeit im Wochenbett bin ich dann auch noch da, für Fragen ansprechbar. Wir sprechen nochmal über die Geburt. Ich gucke, dass das mit dem Stillen gut klappt und so. Also da bin ich dann meistens auch noch dabei.
Was bedeutet für dich Geburt?
Urkraft. Tiefste Kräfte, die wir wirklich nur zu diesem Zeitpunkt so richtig spüren können. Unverwechselbar. Unverwechselbar mit allem anderen, was man in seinem Leben erlebt tatsächlich. Es ist ein Wechsel von... Es ist ein Wechsel in ein ganz neues Leben, ja. Nicht nur, dass ein Leben auf die Welt kommt, man selber verändert sich auch in dem Moment. Ich habe letztens gerade gelesen, spirituell gesehen, kann eine Geburt ein Jahr lang dauern, bis die Seele des Kindes und auch die der Mama so richtig angekommen sind, tatsächlich.
Ja.
Also bis man wirklich richtig in diesem Leben angekommen ist, kann bis zu einem Jahr dauern, was ich eine total interessante Sache finde, weil ich das schon von vielen Mamas eben speziell auch gehört habe, dass sie gesagt haben, also jetzt sind wir so richtig da. Jetzt sind wir so richtig in diesem Leben angekommen, dass das wirklich manchmal viele Monate dauern kann.
Ja, du merkst es auch manchmal bei Kindern, dass sie brauchen, um hier anzukommen. Also das merkst du eben bei manchen, merkst du es ganz, ganz stark, dass du immer so ein bisschen das Gefühl hast, dass diese Babys wie abwesend sind. So, die sind schon da, aber die sind so irgendwie so ein bisschen wie in Trance manchmal. So, man hat so irgendwie das Gefühl, man kann sie noch nicht so ganz greifen. Und das finde ich auch so interessant, weil ich merke, dass manchmal Mamas und Kinder unterschiedlich lange brauchen.
Auch spannend,
dass sie nicht zwangsläufig gleich lange brauchen. Und dann, ja, versuche ich das meinen Mamas auch eben immer so zu erklären, weil manche sind dann so, ja, sie ist so, wenn sie dann so über ihre Kinder so sprechen, ne, dann sage ich auch immer, weißt du, die haben ja auch so einen langen Weg hierher. Ne, bis sie sich hier erstmal eingewöhnt haben, das dauert halt so seine Zeit. Ne? Und nicht jedes Kind ist direkt da und aktiv. Und ne, manche brauchen einfach so Landezeit irgendwie.
Ganz genau, das ist es irgendwie. Und es ist auch so, der ganze Prozess ist ja super individuell. Also Geburt beginnt bei jedem anders, verläuft bei jedem anders, egal was wir uns vorher vornehmen. Es geht seinen eigenen Weg tatsächlich. Wir können uns innerlich total toll vorbereiten und können uns ganz viel, auch viele Tools irgendwie tatsächlich vorbereiten. Und das ist dann auch sehr hilfreich, wenn wir das irgendwie haben. Trotzdem wird es einen ganz individuellen Weg gehen. Und das finde ich, ich finde ehrlich gesagt, dass das schon immer so die Vorbereitung auf das Leben dann auch mit dem Kind ist tatsächlich, weil auch da ist es nie planbar. Du kannst alles noch so toll planen und das Kind wird seinen komplett eigenen Weg gehen mit seiner komplett eigenen Persönlichkeit und das beginnt halt schon mit der Geburt tatsächlich, dass jedes Kind mit jeder Mama so seinen ganz eigenen Weg da erstmal findet. Und also, ja, das macht es zu einer wahnsinnig spannenden Reise, jedes Mal wieder. Also da können noch so viele Kinder bei einer Frau sein. Jedes Kind wird komplett anders auf die Welt gekommen sein.
Ja,
Seine ganz
total.
Eigene Art und Weise.
Ja, das ist ja auch so das Ding, was man versucht, Frauen zu erklären, dass egal, ob du dein zweites, drittes, viertes, fünftes Kind bekommst, dass es nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Geburten immer schneller werden. Klar, statistisch gesehen tun sie es vielleicht, aber es kommt ja auch immer auf die Rahmenbedingungen an, ne? Also es ist tatsächlich so, dass jede Geburt total unterschiedlich ist, dass man sich eben nicht so richtig, ich sag mal, drauf einstellen kann, wie es wird. Und ich sage auch immer zu meinen Paaren, du kannst Pläne haben, obwohl ich es, glaube ich, eher als Wünsche formulieren würde. Aber am Ende bleibst du einfach immer flexibel. Das ist das Wichtigste.
Ja, das ist der wichtigste Punkt tatsächlich. Ich finde, also für mich bedeutet Geburt auch Liebe tatsächlich. Es ist in einem sehr schönen Fall sind die Kinder durch Liebe entstanden. Und in einem wundervollen Fall können sie mit Liebe auf die Welt kommen. Und da finde ich, dass die Rahmenbedingungen dafür stimmen müssen, dass wir unsere Kinder in Liebe, Ruhe, ja, einem Gefühl von Geborgenheit auf die Welt bringen können. Die müssen halt tatsächlich dafür stimmen. Es geht natürlich auch anders, aber es macht es schwieriger. Ganz einfach.
Ja.
So, deswegen ist es, genau, wollte ich, das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es einfach zu sagen ist, Kinder sollten in Liebe geboren werden. Aber eben, wie gesagt, dafür muss ja erstmal das Setting auch tatsächlich stimmen. Wenn wir mega im Stress sind, durch irgendwelche Dinge, die gerade um uns herumlaufen, ist es halt sehr, sehr schwer, sich auf diese Gefühle einzustellen. Tatsächlich.
Ja, und sich auch einzulassen, ne?
Genau, ja.
Wenn wir hier gerade so schön beim Thema Geburt sind, du hast ja vorhin gesagt, du hast ja selber auch schon ein paar Kinder. Wie war denn die Geburt deiner Kinder und ja, vielleicht auch wie unterschiedlich? Und was hat es mit dir gemacht, diese Erfahrungen?
Also, die Geburt meiner Tochter, die ist, meine Tochter ist jetzt 8 Jahre alt. Die war für mich ein absoluter, damit hat alles angefangen, um das mal so zu sagen. Damit hat mein Weg auch in Richtung Doula-Sein angefangen tatsächlich. Also, ich fange mal beim Geburtsvorbereitungskurs an. Da kam die Frage, was wünschst du dir für deine Geburt? Und meine ganz spontane Antwort war eine PDA. Das war meine spontane Antwort. Auch, was wünschst du dir für die Geburt? Und mein Mann hat mich völlig verständnislos angeguckt und hat gesagt, hä, warum wünschst du dir denn eine PDA für deine Geburt? Und hat gesagt, naja, ich habe halt Angst, dass ich dann Schmerzen habe und so weiter und ich muss ja nicht leiden extra dafür und habe halt diese ganze Latte an Dingen gesagt, die mir in den Jahren davor eingeredet wurden.
Das ganz normale Mindset heutzutage.
Ganz genau, ja. Und das und dann ist was Interessantes passiert. Dann habe ich einen Mann getroffen, der Hypnotherapeut ist. Und mit dem habe ich ein bisschen gequatscht und der meinte dann, du pass mal auf, du bist doch eigentlich ein sehr intuitiver Mensch und das klingt gerade für mich ganz komisch, klingt irgendwie gar nicht nach dir. Ich würde gerne mal dir ein Buch geben, was ich gerade gelesen habe. Und dann sagst du mir einfach, was du davon hältst. Und dann hat er mir das Buch über Hypnobirthing gegeben, den Klassiker. Und dann habe ich mir das alles durchgelesen. Das Buch hat mich komplett weggebracht von der PDA tatsächlich. Also, und hat mir einfach gezeigt, wie es auch sein könnte. Also, und das habe ich vorher noch nie gehört, tatsächlich, dass Geburt auch so sein kann. Ich bin selber ein Kaiserschnittbaby gewesen und habe deswegen auch von meiner Mutter gar keine Geburtserfahrung irgendwie, also keine natürliche Geburtserfahrung mitbekommen. Und hat davor einfach nie was Positives über Geburten gehört. Dann habe ich da weiter geforscht quasi in dem Bereich und habe dann angefangen, mir selber die Atmung beizubringen, Visualisierung auszuprobieren und habe mich richtig innerlich, also mental auf diese Geburt vorbereitet und hatte ehrlich gesagt richtig viel Spaß dabei. Das war richtig schön. Also mich so ganz intensiv mit mir, mit meinem Baby auseinanderzusetzen, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich mit Hypnobirthing mein Baby auf die Welt gebracht. Das war eine ganz, ganz ruhige und entspannte Geburt. Es kamen immer wieder Hebammen rein und haben immer wieder gefragt, sollen wir irgendwie, nee, okay, alles klar, ja, dann gehen wir wieder. So, das waren immer so Dinge, die sie gesagt haben, weil wir auch gesagt haben, dass wir schon was sagen, wenn wir irgendwie Unterstützung brauchen. Und danach sind, also nach der Geburt, sind dann noch ganz viele Hebammen und auch sogar ein paar Ärzte reingekommen und meinten, ach, wir haben von ihrer Geburt gehört, das ist ja ganz, ganz spannend, können Sie mal erzählen und so. Und dann muss ich noch in den Geburtsvorbereitungskurs in einen anderen rein und von meiner Geburt erzählen. Also irgendwie war es voll das große Ding plötzlich. Und da habe ich aber gedacht, hä, das kann doch nicht sein, dass ich damit so außergewöhnlich bin. Das ist ja eigentlich ganz schade. So.
Ja.
Und war da schon innerlich so krass, aber das musste doch eigentlich, wäre es doch total schön, wenn das mehr Frauen so erleben könnten. Ja, weil es echt eine tolle Erfahrung war. Naja, dann bin ich davon erstmal wieder so ein bisschen abgekommen, weil dann hatte ich halt erstmal ein Baby und war damit beschäftigt. Hab nicht mehr so viel erstmal über die Geburt nachgedacht, sondern war dann einfach mit meinem Baby beschäftigt. Und dann sind wir in die USA gezogen. Da war ich dann schon wieder schwanger mit meinem zweiten Kind. Mein Sohn ist dann 12 Tage später, als der Termin war, begann dann die Geburt. Und das war eine ganz andere Situation tatsächlich. Also erstmal, wir waren halt in den USA. Das heißt, das war schon mal eine Herausforderung, während der Geburt Englisch sprechen zu müssen. So nicht, dass ich das nicht Englisch sprechen kann, aber während der Geburt ist es halt nochmal komplexer tatsächlich, weil da einfach das Gehirn nicht so funktioniert, wie man es gewohnt ist. Das war schon mal die erste Herausforderung. Und dann war ich auch leider, eigentlich war ich in einer guten Klinik, aber das Personal an dem Tag war relativ, ich würde mal sagen, überarbeitet und genervt. Und ich bin da reingekommen und hatte da, ich glaube, es war eine Schwester, die mich zum Raum bringen sollte. Und die hat mir schon die ganze Zeit so genervte Blicke zugeworfen. Und es hat mich völlig gestresst tatsächlich. Und ich wollte halt wieder ganz normal, also ich wollte halt wie bei meiner ersten Geburt Hypnobirthing wieder anwenden. Bin dann mit ihr mitgegangen, aber es hat mich da schon sehr gestresst alles. Und dann sind wir da drin gewesen in dem Raum, also in dem Kreissaal, der wunderschön war, ein ganz gemütlicher, wundervoller Kreissaal tatsächlich. Und die Frau ging dann zum Glück auch wieder, aber dann kamen andere Schwestern rein, die sich die ganze Zeit unterhalten haben und mich die ganze Zeit irgendwas gefragt haben. Also die fanden es halt spannend, dass wir aus Deutschland kamen und wollten da ganz viele Fragen stellen. Und ich wollte mich aber eigentlich auf mich selbst konzentrieren und auf meine Geburt konzentrieren, atmen, visualisieren, all das, was ich halt ja davor eben auch schon bei der ersten Geburt gemacht habe. Und die Frauen haben mich aber nicht in Ruhe gelassen. Die haben es, glaube ich, gar nicht richtig wahrgenommen, dass ich mich gerade einfach konzentrieren wollte und haben die ganze Zeit weitergemacht. Und da habe ich dann tatsächlich im Gegensatz zu meiner ersten Geburt plötzlich wirklich starke Schmerzen entwickelt. Bei der ersten Geburt hatte ich das gar nicht. Da hatte ich so ein Gefühl von starkem Druck nach unten und auch mal ein Ziehen oder ein Drücken, also ein Drücken, was unangenehm war, aber es war nicht so ein stechender Schmerz. Und das war jetzt tatsächlich an der Stelle dann anders, dass ich wirklich nach einer Zeit dachte, ich kann das nicht machen. An der
Nicht
Stelle auch
machen.
nicht so richtig damit umzugehen. Also der hat auch immer mal wieder so vorsichtig gesagt, ja, wir sind jetzt hier gerade bei einer Geburt und könnten Sie vielleicht mal, aber war sie halt auch vorsichtig und höflich noch.
Ist eigentlich auch traurig, dass man das geburtshilflichen Personal auch noch erklären muss, ne?
Ist es tatsächlich, ja. In dem Moment habe ich einfach auch gar nicht so richtig gewusst, woran es jetzt gerade liegt, dass ich so Schmerzen entwickle. Also ich habe das gar nicht gecheckt so richtig, woran es liegt, obwohl ich gemerkt habe, irgendwie komme ich halt nicht zur Ruhe. Und dann kam die einzige Hebamme, die es in der ganzen Klinik gab und die nur immer dienstags gearbeitet hat. Zum Glück war es ein Dienstag. Ihre Schicht hat gerade begonnen und sie ist reingekommen, hat sich verwundert umgeschaut und hat gesagt, die Frau will doch Hypnobirthing machen. Was machen Sie hier alle drin? Raus. Und dann hat sie alle rausgeschmissen. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, oh, ich glaube, ich brauche eine PDA. Und dann meinte sie, nee, das glaube ich nicht. Sie konzentrieren sich jetzt erstmal wieder auf sich selbst. Und ich glaube, sie wissen ganz genau, was sie ja eigentlich gerade machen wollten. Und darum erinnern wir sie jetzt erstmal wieder. Und dann hat sie meine Beine gestreichelt und hat einfach 2-3 Mal mit mir zusammen geatmet. Und dann verschwanden, wie ein Wunder, meine Schmerzen. Ich war wieder in meinem Atemrhythmus drin, ich war wieder in meiner Ruhe drin. Die Frau hat mich komplett einmal runtergebracht, tatsächlich, einmal richtig schön zur Ruhe gebracht. Ich war wieder ganz in mir, in diesem Geburtsprozess. Alles hat sich richtig gelöst. Also es war ein ganz, ganz tolles Gefühl von, jetzt darf alle Anspannung gehen. Und kurze Zeit später habe ich dann meinen Sohn gekriegt. Also es hat dann echt nicht mehr gedauert. So, ich glaube noch eine halbe, dreiviertel Stunde und dann kam er. Also es war ganz, ganz großartig und hat mir einfach gezeigt, was es ausmacht, wenn jemand Ruhe in den Raum bringt. Ja, wenn einfach wirklich dieses Setting von hier ist alles gut geschaffen wurde. Das war meine zweite Geburt und meine dritte Geburt war auch nochmal ganz anders. Da habe ich mich volles Rohr in meiner Kraft gefühlt. Da war ich so, also da habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt bin ich hier voll da gerade, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Habe mein Becken gekreist, habe getönt und bin da voll reingegangen in dieses, also wirklich, ich habe so krass meine Kraft gespürt und es war so ein tolles Gefühl einfach. Bin da richtig, richtig, ich habe drin aufgegangen in dem Moment. Der Kleinste kam sehr viel schneller als die anderen tatsächlich. Und die Hebammen wollten mir das auch gar nicht glauben. Die haben gesagt, nö, das dauert noch. Und ich so, nö, da kommt jetzt wirklich. Weil ich halt so ruhig insgesamt war, so entspannt gewirkt habe, haben sie, glaube ich, gedacht, nee, das dauert noch. Dann ist noch die, wie sagt man, nicht die Haupthebamme, mir fällt gerade nicht ein.
Die leitende Hebamme?
Die leitende Hebamme ist dann noch rausgegangen und meinte, ja, meine Hebammenschülerin bleibt kurz bei Ihnen und ich sage, ich glaube, nein, es ist keine gute Idee, weil das Kind kommt jetzt wirklich und sie, ja, und dann ist sie rausgegangen und dann durfte die Hebammenschülerin ihr erstes Kind empfangen, weil 2 Minuten später mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Also das war nochmal eine ganz andere Situation, ging alles viel schneller, aber ich war da wirklich voll drin tatsächlich. Also es war ein sehr, sehr cooles Gefühl.
Ich glaube, das wird jetzt einige Frauen ganz schön umhauen, deine Geschichten, weil das ist natürlich nicht das, was man sonst über Geburt so hört. Leider. Was ich total spannend fand, war, als du mir das erste Mal von deiner zweiten Geburt erzählt hast, dass du eben gesagt hast, dass es dir gut ging und dann eben, als du so gestört wurdest und so diese Schmerzen hattest, du richtig so dieses Gefühl hattest, ich will gar nicht in meinem Körper sein, weil das so unangenehm war. Das finde ich so spannend, weil ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele heutzutage erleben und sich immer denken, bei ihnen stimmt etwas nicht und kommen gar nicht auf die Idee, dass es eventuell etwas mit dem Setting, in dem sie sich gerade befinden, eben zu tun hat. Weil ich glaube, man denkt häufig, Menschen, die im Kreißsaal arbeiten, die wissen, wie man sich zu verhalten hat. Und ich hatte selber den Moment als Hebammenschülerin, wenn Hebammen 30, 40 Jahre in einem Kreißsaal arbeiten und das klingt extrem traurig, aber man verliert dann so ein bisschen das Gefühl, wie das für Frauen ist, die gerade quasi ihr Kind bekommen. Und dann hatte ich eben auch den Moment, dass eine Hebamme mit mir meinen Dienstplan einfach im Kreißsaal, am Kreißsaalbett besprechen wollte. Und ich mir dachte, ist irgendwie gerade unpassend. Und ich sie dann gefragt habe, ob wir das nicht vor der Tür besprechen könnten. Dafür habe ich dann natürlich erstmal Ärger bekommen, weil ich mich getraut habe, das zu fragen. Aber ich dachte mir so, merkst du gar nicht, dass das irgendwie nicht passend ist gerade hier.
Ja.
Und dass ich glaube, wenn man da so lange arbeitet, dann verliert man manchmal so das Gefühl, auch wenn Hebammen so laut gelacht haben oder so, ne? Klar, die unterhalten sich, dann ist das witzig. Und im Kreissaal, wenn sich gerade eine Frau konzentriert und da ist es still, dann hallt dieses Lachen gefühlt viermal so laut durch den Kreissaal. Und du denkst dir so, okay, irgendwie ist es gerade nicht so richtig passend.
Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Da mache ich auch gar keinen Vorwurf für tatsächlich an der Stelle, weil ich glaube auch, das ist halt Alltag natürlich für für das Klinikpersonal ist es ja Alltag, das passiert ja jeden Tag und mehrere Male und so weiter. Für die Frau selber ist es ja aber die Erfahrung. Vielleicht sogar die einzige Geburtserfahrung, die sie jemals haben wird. Also eine ganz andere Nummer einfach. Das, was ich mir auch an der Stelle wünschen würde, dass da mehr Empathie tatsächlich wieder in die Kreissäle einzieht. Also nicht, dass das nicht in jedem, also es gibt auch viele Hebammen, viel Klinikpersonal, die das ganz, ganz großartig haben und zeigen. Bei manchen ist es so ein bisschen verloren gegangen, glaube ich. Und das ist ganz schade, weil ich glaube, dass das, ja, was wirklich gebraucht wird, dass die Empathie, die Aufmerksamkeit für das Besondere, für den besonderen Moment wieder so ein bisschen zurückkehrt. Wie ich das schon gesagt habe, mit Momo, die jedes Mal ein unbeschriebenes Blatt ist. Das ist jedes Mal, auch wenn es schwer ist, ich glaube, dass das sehr, sehr schwer ist, das immer wieder hervorzurufen, aber dass es jedes Mal eine neue Erfahrung sein darf.
Ja, und wie du eben auch gesagt hast, bei Geburt, man weiß ja auch nicht, auch wenn du Hebamme bist, weißt du nicht, wann ein Kind geboren wird. Ja, also Frauen fragen dich ja auch sehr oft, wie lange denkst du, dauert es noch? Wenn Frauen schon Kinder haben, dann sage ich immer, das ist wie wenn du mit deinem Kind im Auto sitzt und ihr steht im Stau und dein Kind fragt dich, wie lange dauert es noch? Und du kannst es nicht sagen, weil du nicht weißt, wie lange ihr noch im Stau steht und wie lange man dann eben noch braucht. Ne?
Ja,
und wie schnell sich die Dinge dann so entwickeln. Wie du hattest bei deiner letzten Geburt eben gesagt, so ja, und die Hebamme konnte das gar nicht glauben oder hat es nicht ernst genommen. Das ist etwas, was ich von vielen Frauen eben auch höre. Und das ist was, was mich als Hebammenschülerin immer wieder so auch echt viele Nerven gekostet hat. Immer so dieses, ist es jetzt schon soweit oder ist es noch nicht so weit. Also ne, dieses Abschätzen von, wo stehen wir hier gerade unter der Geburt und die Dinge können sich so unterschiedlich entwickeln. Du hast manchmal Frauen, die sind bei einem Muttermund von 2-3 Zentimeter 4-5 Stunden lang und auf einmal macht's Klick und die sind innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde vollständig und die Kinder fangen an runterzurutschen. So
ja.
Das, ne, und das weißt du immer nicht, ne? Und das ist echt so, so verrückt. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man sich immer wieder neu dafür öffnet und sagt, okay, ich weiß nicht, wie lange das hier gehen wird und ich weiß nicht, wie lange dieses Kind brauchen wird, auf die Welt zu kommen. Ich weiß es nicht.
Ja,
und das
absolut.
Und da auch achtsam einfach zu sein, weil wie du gesagt hast, es ist für manche Frauen eben die Erfahrung und vielleicht auch manchmal die einzige Erfahrung. Und ich finde, diese Erfahrung muss geschützt werden und geehrt werden. Und da gehört es einfach dazu, dass man den Frauen den Raum gibt, in dem sie sich so entfalten können, wie es ihnen halt, ja, oder wie es ihnen am besten halt möglich ist.
Das
Ganz
hast du ganz wundervoll
unvoreingenommen.
gesagt. Ja. Ja, genau so.
Du hast ja vorhin erzählt, Doula ist deine Berufung. Und ich nehme mal an, dass die Geburt deiner Kinder auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass du Doula geworden bist. Aber nimm uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit, wie dein Weg zum Doula-Sein, ja, was dich da so hingeführt hat, wie du, ja, darauf gekommen bist, Doula zu werden.
Also ich selber bin gar nicht drauf gekommen, wenn ich ehrlich bin. Wie das manchmal so ist. Witzigerweise habe ich durch meine Geburtserfahrungen, haben mich immer wieder Freundinnen, Verwandte von meinen Freundinnen angerufen oder mir Texte geschickt und gesagt, du, ich bin schwanger. Erzähl mir bitte mal was darüber, was du vor deinen Geburten gemacht hast. Und ich bin quasi schon ganz, ganz also ich bin seit meiner ersten Geburt immer wieder in solchen Situationen gewesen, wo ich wirklich von Fremden zum Teil angerufen wurde, damit ich sie in ihrer Geburtsvorbereitung berate. Habe ihnen dann einfach nur erzählt, was ich halt so gemacht habe und konnte ihnen ja auch nichts weiter dazu erzählen, weil ich hatte ja auch das Wissen gar nicht. Ich konnte also nur von meinen eigenen Erfahrungen erzählen. Fand es aber schon immer total krass, dass mich Leute von, ja, wie gesagt, aus Bayern plötzlich anrufen, die ich überhaupt nicht kenne, die aber irgendjemanden kennen, den ich kenne. So. Und dann hat irgendwann mal eine sehr, sehr gute alte Freundin von mir zu mir gesagt, Nina, also ganz ehrlich, ich gucke mir das jetzt hier schon ganz lange an. Warum bist du denn noch nicht Doula? Und ich sage, Stimmt. Warum bin ich eigentlich noch nicht Doula? Da war ich gerade noch mit meinem Kleinsten zu Hause. Das war in seinem ersten Jahr, in seinem ersten Lebensjahr, wo sie mich so richtig darauf angesprochen hat. Nee, es war sogar ein bisschen früher. Nee, genau, das war noch vor seiner Geburt. Und dann hatte ich mich informiert und innerhalb von einer Woche, also ich glaube, ich habe 5 Tage gebraucht, da war ich schon in der Ausbildung drin.
Ah ja.
Also habe dann sehr schnell reagiert, weil es sofort in mir resoniert hat und ich habe sofort gedacht, jo, ja, nee, klar, eigentlich mache ich das schon seit Jahren irgendwie, so in die Richtung auf jeden Fall. Warum mache ich das jetzt nicht ganz? Also warum gehe ich jetzt nicht direkt diesen Weg? Weil es fühlt sich absolut richtig an, weil ich sowieso ständig mit Frauen irgendwie arbeite und irgendwie sie in ihren Geburtsvorbereitungen begleite, ohne dass ich aber so richtig das Know-how dafür habe. Wie wäre es, wenn ich mir das jetzt aneigne und dann so richtig, richtig loslege? Und ja, so hat es eigentlich angefangen. Also ich brauchte den Fußtritt einer Freundin dafür.
Wie das so ist manchmal im Leben, ne?
Vielleicht habe ich mich selbst innerlich noch gar nicht so getraut und brauchte jemanden, der mir das von außen einmal sagt.
Ja, ich hatte das auch schon ganz oft im Leben gehabt irgendwie, dass manchmal braucht man so kleine Anstöße von außen.
Ja, aber ich bin sehr dankbar dafür. Also ich sage dir das auch fast jedes Mal. Danke, 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 dass du mir das damals gesagt hast. Du hast mir wirklich mein Leben verändert damit. Also das war sehr schön.
Ich wäre auch niemals Hebamme, wenn mein Papa mir nicht gesagt hätte, Nina, wie wär's denn mit Hebamme? Weil als er mir das gesagt hat, damals wusste ich nicht mal, was Hebammen tun, deswegen ohne ihn wäre ich auch nicht Hebamme. Und würde alles, was ich jetzt tue, auch nicht tun. Deswegen.
Ja, danke an diese Menschen. Danke, Sophia. Danke, Papa von Nina.
Ja, manchmal braucht es das einfach. Du hast dich ja jetzt auch schon ganz viel mit Geburtshilfe und Geburt an sich auch beschäftigt. Und es gibt ja gerade in unserer heutigen Zeit viele Dinge, die gerade beim Thema Geburt auch irgendwie nicht so richtig gut laufen, die irgendwie schwierig sind. Was macht dich in der Geburtshilfe gerade wütend? Beziehungsweise hast du ein Herzensthema als Doula, wofür du dich besonders einsetzt oder wo du sagst, das möchte ich gerne verändern mit meiner Arbeit?
Also das eine haben wir ja eben gerade schon so ein bisschen eigentlich angesprochen, dass mehr Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Empathie in die Geburtshilfe wieder einziehen darf. Das ist mir echt ein Herzensthema, muss ich sagen, weil ich arbeite halt auch mit traumatisierten Frauen zusammen. Und das war jetzt in dem letzten Jahr ziemlich viele, muss ich sagen. Und
ja.
Ja, das lag ganz viel an der Corona-Situation, an den Vorschriften, die es gab. Es hatte aber auch viel mit Überarbeitung zu tun, mit schlecht ausgehandelten Plänen und so weiter. Also Dienstplänen meine ich. Und das tut mir einfach wahnsinnig leid. Also da muss ich sagen, da leide ich innerlich mit die ganze Zeit, dass Frauen zum Teil so schlimme Erfahrungen machen müssen, die eigentlich nicht notwendig wären. Also man könnte es halt auch ganz anders tatsächlich erleben. Und da würde ich mir wirklich, ja, wie du das vorhin schon so schön gesagt hast, mehr Wertschätzung für den Moment, mehr Wertschätzung für die Frau, mehr Aufmerksamkeit einfach für diese Geburtsreise wünschen, für die Frauen, für das Baby, für die Paare. Das wäre das eine. Dann würde ich mir echt wünschen, dass wir ein positiveres Bild von Geburt bekommen, weil ich glaube, dass das eine Menge verändern würde.
Ja.
Also wenn klarer kommuniziert werden würde, was alles möglich ist. Also ich sitze manchmal in meinen Geburtsvorbereitungskursen und habe immer so einen schönen Moment währenddessen, wenn ich sage, es gibt die Frauen natürlich, die große Schmerzen haben während einer Geburt, aber es gibt auch die Frauen, die einen Orgasmus während einer Geburt haben. Ja, und dass es diese Range tatsächlich gibt von es ist ganz, ganz schlimm zu wow, was ist mir gerade eben passiert? Darf ich das überhaupt jemandem erzählen, wie geil das zwar gerade war? Dass es diese Range gibt, das ist halt total krass, aber das weiß keiner.
Ja.
Also, dass so viel möglich ist, dass du eine entspannte, ruhige Geburt haben kannst. Du kannst aber auch eine super stressige Geburt haben. Du kannst eine orgastische Geburt haben. Du kannst aber auch eine sehr schmerzvolle Geburt haben. Dass es da ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten gibt. Und dazwischen, was ich gerade gesagt habe, noch, noch viel, viel mehr natürlich. Und dass das aber alles möglich ist. Und das wissen die meisten Frauen nicht. Die meisten Frauen denken, es gibt nur, da muss ich halt so durch. Da müssen ja wir alle durch.
Ja.
Ja, irgendwie werde ich das schon schaffen, irgendwie werde ich es schon überleben oder so. Das ist nicht das Bild von Geburt, finde ich, was vorherrschen sollte, sondern das ist eben auch, ja, das ist eben ein Festsein da tatsächlich. Dass es was
Ja.
Schönes ist, dass es etwas Tiefgehendes ist, eine tiefgehende Erfahrung ist, die mit ganz viel Offenheit, mit ganz viel Liebe erlebt werden darf.
Ja,
Das
das
würde ich mir
ist
wünschen.
auch einer der Gründe, warum ich ja diesen Podcast hier mache, weil ich meine, ich bin noch nicht lange Hebamme und ich kann mich auch noch an mein Bild von Geburt vor meinem Hebammendasein erinnern, was
Ja.
ziemlich dem ähnelt, was die meisten eigentlich heutzutage haben und gerade auch viele junge Frauen so in meinem Alter, Anfang 20, wo ich immer so denke, ja, es so schade, dass Geburt so auch so eine abwertende Haltung in unserer Gesellschaft hat und auch einfach, dass man Geburt nicht als etwas sieht, was eine Frau bereichern kann und verändern kann im positiven Sinne. Also nichts, was quasi für die Frau passiert. Und ich versuche das auch meinen Freundinnen immer zu erklären, weil ich kriege natürlich auch viele Fragen zum Thema Geburt,
Ja.
und einfach auch zu erklären, dass Geburt nicht medizinisch ist. Also klar, es gibt medizinische Aspekte, das will ich gar nicht sagen, aber es ist nicht rein medizinisch. Geburtshilfe, wie wir sie heute haben, ist ja sehr nur auf Medizin eigentlich gerichtet. Ja, dieses
Ja.
ganze, der spirituelle Moment einer Geburt, der hat ja wenig Raum in unserer heutigen Gesellschaft. Ich sage immer zu meinen Freundinnen, weißt du, wenn Geburt so schlimm wäre, dann würde keine Hebamme dieser Welt ein Kind bekommen, weil die sind ja immer dabei. Ne? Also, wenn es so schlimm wäre, dann wären die Hebammen, glaube ich, die ersten, die sagen würden, nee, also das mache ich nicht. Voll schön gesagt. Und auch mit den traumatisierten Frauen ist auch so ein Grund, weil mich das so wütend macht, dass Geburt so oft eben so erlebt wird und ich mir denke, okay, es muss irgendwas geben, wie man das eben verändern kann. Und ich kenne auch ganz viele Frauen, die eine erste traumatische Geburt erlebt haben, die dann eine zweite ganz, ganz wunderschöne Geburt erlebt haben, dass eben diese Entwicklung eben auch geht, ne?
Was ich immer wieder, also das ist auch etwas, was ich mir anders wünschen würde, wie mit den traumatisierten Frauen umgegangen wird. Das ist auch so ein Punkt, das erlebe ich halt auch, dass sie eigentlich mit niemandem so richtig darüber reden können, weil
Ja.
es dann immer gleich heißt, na ja, aber dir und dem Kind geht es doch jetzt gut. Dass da einfach wirklich was tief sitzt, eine tief sitzende Erfahrung ist, die halt einfach schlimm war. Und wir müssen ja einfach mal sehen, bei einer Geburt ist ja unser Bewusstsein enorm geöffnet. Das heißt, alle Kleinigkeiten, die passieren, die gehen viel, viel tiefer tatsächlich. Also Beispiel meine eigene zweite Geburt, die Krankenschwester, die ganz am Anfang mir so genervte Blicke zugeworfen hat. Diese genervten Blicke haben mich so viel tiefer getroffen, als sie das normalerweise hätten, weil halt einfach meine Seele, mein Bewusstsein, alles war geöffnet, ja.
Ja.
Alles war dafür geöffnet, dass, ja, ich mich für mein Kind öffnen kann. Deswegen alles, was wir dort erfahren, sitzt tiefer, viel, viel tiefer, als es das normalerweise tun würde. Und das verstehen aber Menschen von außen häufig nicht. Vor allem, wenn sie noch keine Geburtserfahrung hatten. Dass das eben tatsächlich so ist. Deswegen wenn man dann sagt, ja, aber die waren alle so unfreundlich zu mir und man deswegen sich schon traumatisiert fühlt, dann hat das seine absolute Berechtigung
Ja.
tatsächlich,
Ja.
weil halt alles viel, viel offener war. Und genau das wird dann aber auch von außen nicht verstanden und dann so runtergemacht. Und das ist ganz, ganz schlimm für die Frauen.
Ja.
Da würde ich mir irgendwie auch eine Veränderung und da eben auch von professionellen Menschen, also Ärzte, wie heißt es, Gynäkologen, auch einigen Hebammen oder so, würde ich mir da eben auch mehr wünschen, dass die genau das auch verstehen und nachvollziehen können. Ist von deren, also ich habe jetzt eben leider auch schon von einigen Gynäkologen gehört, na ja, also haben sie sich mal nicht so. Das ist etwas, was ich ganz, ganz schade finde, dass damit dann so umgegangen wird.
Ja, also zu den Aussagen, Hauptsache das Kind ist gesund, von wegen, ja, die Geburt war doch gut, habe ich auch einen Blogartikel geschrieben, weil das auch so Aussagen sind, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, die mich wütend machen, weil ich mir immer denke, wer hat denn eigentlich das Recht zu beurteilen, wann eine Geburt eine gute Geburt war?
Richtig, ja.
Ja, und das hat ja letztendlich nur die Frau und da hat keine Hebamme und auch kein Arzt der Welt zu sagen, nee, so schlimm kann es nicht gewesen sein, weil Geburt ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Ja, da kann keiner von außen sagen, nee, so stimmt's nicht. Und ich finde auch, dass wir Frauen viel, viel ernster nehmen müssen und auch traumasensible Räume öffnen müssen für Frauen. Weil ich merke in meinen Rückbildungskursen, wenn Frauen sich über Geburt austauschen, mir wird dann manchmal gesagt, ja, dann erzählen die doch immer nur so, wer die schlimmste Geburt hatte und so, als wenn die sich dann so, wie sagt man, aufputschen würden gegenseitig und wo ich immer sage, nein, überhaupt nicht. Wenn meine Frauen von ihrer Geburt erzählen, ist das ein toller Raum, der da geöffnet wird. Die Frauen hören sich gegenseitig zu, also erzählen von sich und ihren Erfahrungen und dass sie die Gefühle kennen und fühlen sich verstanden. Und ich finde, dahin müssen wir auch wieder zurückkommen, dass wir Frauen untereinander uns gegenseitig diese Räume geben und öffnen, ne? Und uns Frauen auch gut zuhören, gegenseitig einfach. Ne? Weil
Absolut.
ich glaube, davon kann man eben am meisten lernen und dieses einfach mal drüber sprechen und zu merken, hey, ich bin gar nicht alleine mit der Situation. Ich glaube, das ist etwas, was allein das ist, glaube ich, schon einfach sehr heilsam für viele.
Ja,
Ne? Weil viele sich ja
100%.
doch so alleine fühlen und ich mir immer denke, nein, du bist nicht alleine. Absolut
Ja,
nicht.
das finde ich, das beginnt direkt nach der Geburt, dass sich viele Frauen alleine mit ihren Gefühlen fühlen. Und setzt sich dann häufig in den Jahren danach auch fort. Also da geht es ja nicht nur noch immer darum, um das Thema Geburt, sondern auch, dass sie mit ihren Gefühlen, mit Mental Load, mit Überforderungen, auch Ängsten, dass sie sich auch damit manchmal alleine fühlen, weil es nach außen hin immer so wirkt, dass wir das alles halt irgendwie alleine managen müssen. Ja, wenn
Ja.
man irgendwie schaffen es ja alle um mich herum auch und irgendwie ist so dieses Bild entstanden, wenn du das nicht schaffst, dann bist du halt zu schwach dafür oder so, aber das ist es halt gar nicht. Also wir müssen uns da oder wir dürfen uns da einfach füreinander öffnen und auch dafür öffnen, dass es mal nicht so gut läuft tatsächlich, um auch einfach festzustellen, dass wir da eine Community haben tatsächlich. Ja, es
Ja.
läuft bei vielen nicht so gut. Und einfach da den Mut zu haben, auch zu sagen, nee, das läuft nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Es ist ganz, 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 ganz wichtig, um sich gegenseitig auffangen zu können, um
Ja.
gegenseitig füreinander da zu sein. Wir müssen nicht gegeneinander kämpfen, wir können absolut miteinander uns stark machen.
Ja, total. Und das ist was, was ich auch in meiner Arbeit so schön finde, weil viele Frauen denken immer, sie würden etwas von mir lernen, weil ich ihre Hebamme bin. Dabei lerne ich auch ganz viel von meinen Frauen.
Ja, ist schön,
Und
ja.
das ist halt so, finde ich persönlich eben auch das Schöne an meinem Beruf, weil ich lerne viel über Beziehungen, ich lerne viel über Kommunikation, ich lerne viel über, wie gehe ich mit Veränderungen in meinem Leben um, ich lerne viel über intensive Gefühle und einfach, ja, die Frauen in ihren Situationen begleiten zu dürfen und auch zu sehen, wie unterschiedlich sie damit umgehen und dass es trotzdem aber immer einen Weg gibt. So, das finde ich eben so schön. Jede Frau findet so ihren Weg und ich versuche immer, weil wenn es nicht so gut läuft, ist es meistens so, dass wir Hebammen das erzählt bekommen. So die Außenwelt kriegt es nicht so mit, aber wir Hebammen haben natürlich viel damit immer zu tun. Und ich versuche, das, was ich so erlebe und das, was Frauen mir so erzählen, an andere Frauen weiterzugeben, damit man versteht, dass es bei anderen Frauen auch so läuft. Dass auch im Wochenbett nicht jeder Tag absolute Glückseligkeit ist.
Genau.
Dass es im Mama-Sein auch Phasen gibt, wo es schwierig ist. Und ich denke mir immer so, Mama-Sein, das ist wie das ganz normale Leben. Es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Und die hat man auch im Mama-Sein.
Absolut, ja. Ich glaube, jede Mama kennt Tage, wo sie ihr Kind auch mal richtig blöd findet. Und dann liegt das Kind abends im Bett und man guckt sich verliebt die Fotos von dem Kind an. Es ist ein Hin und Her der Gefühle und es ist auch okay. Das ist völlig okay, dass es so ist. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, und
wichtig ist es auch einfach mal zu teilen und zu sagen, ja, ist halt so.
Und was ich auch finde, ist, dass Mama sein bedeutet ja auch loslassen immer wieder. Also wenn die Kinder älter werden und wieder was Neues können, brauchen sie dich ja immer ein Stückchen weniger. Und ich habe das ganz stark gemerkt, als ich ausgezogen bin, weil damit hatten meine Eltern Schwierigkeiten, dass dieser Loslassprozess auch für Eltern wahnsinnig schwer ist. Ne, also du bist ja dann nicht nur Mama und kümmerst dich ein Leben lang um deine Kinder, sondern das verändert sich ja auch, die Beziehung des Mama-Seins verändert sich ja zu deinen Kindern, umso älter sie werden, umso mehr sie ihr eigenes Leben eben auch gehen. Ne, und da ist ja, wie in jeder anderen Beziehung auch, die kann sich ja entwickeln und die entwickelt sich eben, ne, so wie sich das Leben entwickelt. Und dadurch ist ja auch Veränderung im Mama-Sein immer und ständig. Ne, und sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen, das ist wahnsinnig anstrengend, glaube ich. Also ich weiß es nicht, ich bin keine Mama, aber das ist so, ich kann es mir schwer vorstellen einfach, ne, dass es einfach wahnsinnig emotional ist.
Es ist eine Herausforderung, es ist emotional und das Schöne ist, dass man ja aber auch nicht von heute auf morgen zwei Kinder hat, die das Haus verlassen, sondern dass man damit eben wächst und das ist ja das Schöne. Also man wächst ja mit den Kindern und das ist halt das Tolle an sich auch öffnen für dieses Lernen während des Elternseins, also diesen Wachstum sich selbst auch zu ermöglichen tatsächlich. Und auch immer mal wieder in die Reflexion zu gehen. Ich finde es total wichtig, dass man in die Reflexion geht und sich auch Gedanken darüber macht, okay, wieso finde ich denn diese Situation hier gerade schwierig? Was ist es denn eigentlich? Was hat das mit mir zu tun gerade hier?
Ja, was also hat es mit mir zu tun? Wichtige Frage.
Ja, häufig suchen Eltern tatsächlich, dass wenn jetzt ein Kind ein Problem macht, suchen sie nach der Lösung, im Außen, in dem Kind, wo auch immer, anstatt erstmal zu gucken, okay, was hat dieses Problem gerade mit mir zu tun? Ja. Warum triggert mich das hier gerade? Warum sehe ich darin überhaupt ein Problem zum Beispiel?
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass Elternsein, Erziehung etc. wird häufig als ein, okay, das und das sind meine Prinzipien und so müssen wir das jetzt hier anwenden und das sind meine Werte und deswegen muss ich das und das vermitteln, gesehen. Aber erstmal bei sich anzufangen, was habe ich denn überhaupt erfahren als Kind? Was hat das mit mir gemacht? Was sind mir die wirklich wichtigen Dinge in meinem Leben und wie will ich die vielleicht vermitteln? Was kann ich überhaupt vermitteln? Denn jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit und ist ja nicht formbar wie ein Stückchen Ton oder so, sondern ich glaube, Nora Imlau hat das so schön beschrieben, die irgendwie meinte, wenn wir jedes Kind als Samen sehen, der auf die Welt kommt, dann können wir am Anfang nicht sagen, ob daraus ein Gänseblümchen wird, ein Ahornbaum wird oder eine Gurke. Also wir können einfach von vornherein her nicht sagen, was wird denn daraus für eine Pflanze. Wir sehen erstmal nur diese kleinen Samen. Und dürfen ihm Wasser geben und die richtige Erde geben und die richtige Luftbeschaffenheit verschaffen etc. Aber das ist es auch so, schon so ziemlich, was wir leisten können. Und das Kind wird sich auf seinen eigenen Weg begeben.
Ja.
Und zu der Pflanze, zu der es werden möchte quasi.
Eine ganz spannende Situation im Wochenbett, weil da war es auch so, dass das Kind irgendwie sehr unruhig war und die Eltern meinten so zu mir, ja, irgendwie, wir kriegen sie nicht in Schlaf, sehr, ja, ganz irgendwie anders im Verhalten. Und dann habe ich gefragt, naja, was ist denn hier gerade in der Familie los? Gibt es hier gerade eine Veränderung? Habt ihr Streit? Seid ihr gerade in der Krise? Ist irgendwas, was sich verändert hat? Dann haben sie mich erstmal komisch angeguckt, weil die Frage war wieder so, hä, was hat denn das jetzt damit zu tun?
Ja.
Und dann meinte ich so, naja, die Kinder, und das hat mir meine gute Freundin gesagt, sind ein Spiegel ihrer Eltern. Und
ja.
Kinder tragen mit, was Eltern durchmachen. Und da kam dann eben auch raus, dass sie eben gerade Stress in der Familie eben hatten. Und als sie das für sich gelöst haben, war das Kind auch wieder ganz normal.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich das sage, ich bin auch systemische Familienberaterin. Das heißt, ich schaue auch immer so ein bisschen auf das System. Was passiert hier gerade eigentlich? Wie stehen alle zueinander? Ja, wie stehen diese Persönlichkeiten alle zueinander? Wie beeinflussen die sich gegenseitig? Und wenn man eine Stellschraube, also eine Person irgendwo anders hinstellen würde quasi, was würde sich im ganzen System verändern? Und bei Kindern ist es echt ganz, ganz spannend, dass sie tatsächlich sehr genau spüren, was gerade abgeht. Ja, sie können das vielleicht noch nicht in Worte fassen, aber sie spüren sehr, sehr deutlich, gibt es hier gerade Unruhe, gibt es hier gerade Streit, gibt es hier gerade Freude, was auch immer, und reagieren eben darauf. Also ich habe meinen mittleren Sohn, der ist super sensibel dafür. Wir brauchen nur den Raum betreten und er spiegelt sofort unsere Emotionen wieder. Das heißt, an ihm sehe ich immer, ob ich unruhig bin, wenn ich es gerade selber nicht gespürt habe zum Beispiel. An ihm sehe ich, ob ich wütend gerade war. Weil manchmal ist man ja trotzdem sehr weit weg von seiner eigenen Emotion. Man ist gar nicht so richtig drin.
Ja.
Man handelt nur noch, gerade wenn man im Stress ist. Und Eltern sind halt häufig im Stress. Das muss man ja einfach mal so sagen. Wir sind eigentlich dafür gemacht, dass wir in einer großen Gruppe unsere Kinder aufziehen, aber jetzt machen wir es halt zu zweit. Oder manchmal sogar nur alleine. Ja?
Ja.
Das ist schon eine riesen Herausforderung tatsächlich. Deswegen herrscht da halt so viel Stress, so viel Mental Load einfach bei Mamas und Papas. Und die Kinder spiegeln uns das. Das heißt, das ist ein super Weg, da erstmal genauer drauf zu schauen.
Was würdest du jungen Paaren, ich sage immer jungen Paaren, weil das sind für mich Paare, die sich zum ersten Mal mit dem Thema Geburt beschäftigen, was würdest du denen mit auf ihren Weg geben, auch um einfach, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, so ein schönes Bild von Geburt zu haben? Womit würdest du sagen, sollten sie sich ja beschäftigen oder was kann den Blickwinkel vielleicht verändern?
Erstmal, also positive Geburtsberichte können den Blickwinkel definitiv verändern. Also sich viel dazu anhören, viel dazu durchlesen, den Blick dafür schärfen, für diese Blickrichtung von Geburt. Und dagegen diese ganzen anderen negativen Geschichten erstmal komplett rauslassen. Das alles gar nicht anhören. Gerne natürlich, also ich finde auch, dass ein Kurs, der sich mit mentaler Geburtsvorbereitung beschäftigt, auch sehr hilfreich sein kann. Es gibt tolle Bücher zu diesen Themen, tolle Podcasts, ganz offensichtlich, Blogartikel. Also einfach erstmal den Blick dafür schärfen. Und dann auch sehen, dass Geburt etwas ganz Natürliches ist, etwas ganz Intuitives sein darf, wo wir erstmal Vertrauen haben dürfen, dass der weibliche Körper und das Baby in ihm, dass die das ganz toll machen. Ja, dass das etwas ist, was wir können, wofür wir gemacht sind tatsächlich. Dass das nichts ist, was wir erstmal erlernen müssen in dem Sinne. Ja, wir müssen Geburt erstmal nicht lernen, sondern wir können natürlich Infos dazu bekommen und können uns auch überlegen, okay, wie können wir vielleicht unsere Atmung schön einstellen während der Geburt oder sowas. Aber erstmal müssen wir nichts dafür lernen. Wir können ganz intuitiv, vertrauensvoll auf das Thema Geburt gucken, weil es komplett in uns liegt. Ja? Und diese Sichtweise erstmal so zu verändern, glaube ich, macht schon ganz, ganz viel. Wenn wir merken, okay, ich habe dieses Vertrauen nicht, fällt mir schwer, das aufzubauen, dann können wir uns da ja immer noch auch Unterstützung holen von Leuten, die das in uns bewegen vielleicht, ja, von Menschen, die in uns das Potenzial zur Veränderung, das Potenzial zur Mindset-Veränderung, die das in uns wecken. Ja, ich glaube, das würde ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben, dass es erstmal kein Hexenwerk ist, sondern erstmal etwas ist, was unser Körper normalerweise, wenn man ihn einfach in Ruhe lässt,
Ganz wichtiger
richtig gut,
Punkt.
richtig, richtig gut machen kann. Ja.
Das wollte ich dir ja auch noch erzählen. Ich habe ja neulich deine letzte Kursstunde vertreten. Und die erste Frage, die ich da gestellt habe, ist, was habt ihr denn aus dem Kurs hier über Geburt mitgenommen? Was ist das, was euch am meisten hängen geblieben ist? Weil die meisten Paare behalten ja sowieso nicht alles, immer nur das, was für einen selbst wichtig ist. Und da hat eine Frau eine ganz wichtige und super spannende Sache gesagt. Und zwar hat sie gesagt, ich habe hier am meisten mitgenommen, dass ich selber in dem Geburtsprozess etwas tun kann, dass ich mitbestimmen kann und dass ich mich durch die Geburt selber leiten kann. Und da habe ich sie angeguckt und meinte so, was hast du denn vorher gedacht? Und da hat sie gesagt, naja, vorher habe ich gedacht, ich gehe halt in die Klinik und die sagen mir dann, was ich tun muss.
Ja, toll.
Und
Ja,
ich dachte mir so,
wie sie
oh
das geändert
wow,
hat.
das ist interessant. Und ich hatte selber mal eine Frau in meinem Geburtsvorbereitungskurs, die gesagt hat, oh, ich habe immer gedacht, wenn ich in den Kreißsaal gehe, dann gibt es vorher Regeln, die ich auswendig lernen muss.
Ach, oh Gott.
Und ich dachte mir so, ach du Scheiße. Und das fand
Ja.
ich aber so eben ganz spannend, dass man eben von diesem Bild wegkommt. Ich gehe irgendwo hin und die sagen mir da, wie es geht.
Ja, genau. Geburt wird nicht gemacht von außen, sondern die Frauen dürfen da ganz selbstbestimmt sein, in ihrer eigenen Kraft sein und ja, ihren eigenen Weg da drin tatsächlich auch finden. Es ist ganz, ganz toll, wenn jemand da ist, der uns in diesem Weg unterstützt. Ja, also der uns in eine Position reinhelfen kann zum Beispiel. Ja, der vielleicht auch mal einen Vorschlag machen kann, wenn wir gerade irgendwie ja nicht weiterkommen für uns gerade. Aber insgesamt geht es ja wirklich darum, den eigenen Weg zu finden und dass wir die ganze Zeit vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt uns komplett auf uns selbst auch verlassen können. Wir können die besten Entscheidungen für uns, unseren Körper und unser Baby fällen. Das kann keiner so gut wie wir.
Es ist ein mega schönes Abschlusswort. Ich habe dich jetzt so viel gefragt. Hast du noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du noch gerne loswerden möchtest? Oder haben wir über alles gesprochen?
Lasst euch anstelle eines Kinderwagens doch zur Geburt lieber eine Doula schenken.
Sehr gut. Den Satz habe ich hier im Podcast jetzt auch schon ein paar Mal öfter gehört und ich sage es auch zu allen meinen Frauen, investiert nicht in materielle Dinge, investiert dahingehend, dass ihr gut begleitet werdet und euch jederzeit, egal zu welchem Zeitpunkt in der Schwangerschaft, unter der Geburt oder im Wochenbett oder in der Zeit des Mamaseins danach, gut aufgehoben fühlt, weil das ist um einiges mehr wert als alles andere letztendlich.
Ganz genau, sehr schön. Ach, das war sehr schön mit dir, Nina.
Vielen, vielen Dank, dass du da warst.